Paragraph 7. Dass dieser Schulen Aufnehmen und Wohlfahrt vorige Jahre merklich hierdurch befördert worden, weil die Knaben, so man angenommen, mehr als andernorts zur Musik gehalten werden, ist außer Zweifel. Denn weil bei gar vielen Leuten die geistlichen Gesänge eine sonderliche Andacht erwecken, ist auch dieses nicht der geringsten Ursachen eine, dass zu besserer Unterhaltung der Knaben vorige Zeiten unterschiedliche Legate verordnet wurden. Derowegen ist bei Rezeption und Annehmung der Knaben billig dorthin zu sehen, dass dieselben in arte musica nicht rudes, sondern dererselben guten Teils erfahren und ein Stück fertig und artig musizieren können.
Was die Leipziger Ratsherren im Jahr 1634 im 7. Paragraphen der gedruckten Schulordnung festlegten, war nicht mehr und nicht weniger als die schriftliche Zementierung eines Sonderweges, den die Thomasschule in den Jahrzehnten zuvor eingeschlagen hatte. Damals war es unter dem Kantor Setus Calvisius üblich geworden, alle Plätze in der Internatsschule nur noch auf der Basis einer harten musikalischen Aufnahmeprüfung zu vergeben. Das erhöhte die Chorqualität beträchtlich und hatte einen erstaunlichen Nebeneffekt. Plötzlich begannen die Leipziger, ihre singenden Thomaner mit üppigen Vermächtnissen und Legaten zu beschenken. Das Stiftungskapital wuchs beständig, die Schule blühte auf, die Gehälter der Lehrer stiegen und bei alledem blieb das Stadtsäckel geschont. Kurzum, ein allseits tragfähiges Konzept. Und dessen Voraussetzung, nämlich die Auswahl künftiger Thomas-Alumnen auf der Basis einer musikalischen Eignungsprüfung, gossen die Ratsherren in den Nöten des Dreißigjährigen Krieges in ein ehernes Schulgesetz. In keiner anderen Schule in Deutschland schaute man damals bei der Auswahl sämtlicher Internatsschüler derart auf die mitgebrachten musikalischen Fähigkeiten. Diese Ausnahmestellung lockte seit dem frühen 17. Jahrhundert erlesene Komponisten ins Thomaskantorat und schließlich im Frühjahr 1723 auch den Köthener Kapellmeister Johann Sebastian Bach. Doch als Bach am 19. April in der Ratsstube seinen vorläufigen Arbeitsvertrag unterschrieb, musste er sich auch zu einem merkwürdigen Zusatzparagraphen bekennen.
Also verspreche ich Kraft dieses auch, dass, wenn ich solchen Kantordienst wirklich antreten sollte, ich mich der Schulordnung, so bereits vorhanden oder noch aufgerichtet werden möchte, gemäß verhalten werde.
Was Bach zu diesem Zeitpunkt nicht wusste? In den Schubladen des Rathauses schlummerte eine revidierte Fassung jener Schulordnung von 1634. Sie war vor kurzem fertiggestellt worden, jedoch war ihr Inhalt bis dato nicht einmal Bachs Kollegen an der Thomasschule in Gänze bekannt. Denn die Lehrer um den Rektor Johann Heinrich Ernesti und den Kantor Johann Kuhnau hatten in den vergangenen Jahren lautstark gegen das Vorhaben protestiert. Und so hatten die Ratsherren die Überarbeitung der Schulordnung letztlich an den Lehrern vorbei vorgenommen. Erst im November 1723, Bach war gerade einmal 6 Monate im Amt, stellte der Stadtrat die Lehrer vor vollendete Tatsachen. Und die protestierten gewaltig. Sie erblickten in den gedruckten neuen Schulgesetzen nicht nur eine Beschneidung ihrer Privilegien und Einkünfte, sondern auch eine radikale Abkehr vom musikalischen Profil der Thomasschule.
Weiter und vors Dritte ist zu bemerken, dass dem Coro Musico gar nahe getreten wird. Und das geschieht auf vielfältige Weise. Erstlich, weil ins Künftige bei Rezeption derer Knaben nicht sehr auf die musikalische Erfahrung gesehen wird. Daraus erwächst ein Übelstand, dass man sich wundern muss, warum in einem solchen Locus Plendido als Leipzig ist, in dem man alles hat und suchet, in guten Stand zu bringen, man an einem zur Ehre Gottes angestellten Coro Musico schon bald keine Zierlichkeit mehr hören kann. Dies zumal, weil aus solchem rechtmäßigen Ansinnen auch die große Mühe entstanden, die man vor weniger Zeit bei Ersetzung des vazierenden Kantorats gehabt, um dasselbe wiederum mit einer qualifizierten Person zu ersetzen. Und deshalb können wir nun nicht ohne Jammer ansehen, dass in der neuen Schulordnung Kapitel 7 folgende Worte ausgelassen sind, nämlich, dass dieser Schulen Aufnehmen und Wohlfahrt vorige Jahre merklich hierdurch befördert worden, weil die Knaben, so man angenommen, mehr als andernorts zur Musik gehalten werden, ist außer Zweifel. Derowegen ist bei Rezeption und Annehmung der Knaben billig dorthin zu sehen, dass dieselben in arte musica nicht rudes, sondern derselben guten Teils erfahren und ein Stück fertig und artig musizieren können.
Warum aber die neuen Schulgesetze und dies ausgerechnet kurz nach der Anstellung Johann Sebastian Bachs? Nun, der Anteil der Einheimischen im Alumnat der Thomasschule lag seit Jahrzehnten weit unter 10%, weil die Leipziger Knaben beim Vorsingen selten überzeugten. Der Chornachwuchs wurde vielmehr aus ganz Mitteldeutschland rekrutiert, ein Umstand, der in den Augen des Stadtrates mehr und mehr zum Problem wurde, als sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts Leipzigs Einwohnerzahl fast verdoppelte. Von etwa 15.000 im Jahr 1697 auf annähernd 30.000 im Jahr 1725. Denn zugleich wuchs die Armut in der Stadt. Aus diesem Grund sahen es viele Ratsherren als eine Notwendigkeit an, dass sich die Thomasschule mit ihren kostenfreien Alumnatsplätzen mehr als zuvor in den Dienst des örtlichen Gemeinwohls stellt. Und deswegen hatten sie jenen Paragraphen aus der Schulordnung gestrichen, der besagte, Rektor und Kantor müssten die Auswahl neuer Alumnen allein auf der Basis einer musikalischen Eignungsprüfung vornehmen. Die Neufassung des Abschnitts verordnete stattdessen, dass der Stadtrat selbst in letzter Instanz entscheiden soll, wer Thomas-Alumne und damit Chorknabe wird. Und bei den vorausgehenden Eignungsprüfungen sollten Rektor und Kantor fortan nicht mehr allein auf die musikalischen Fähigkeiten der Knaben schauen, sondern, Zitat, vornehmlich auf ein gutes und zum Studieren geschicktes Ingenium. Angesichts dieses fundamentalen Paradigmenwechsels wird sich der neue Thomaskantor Johann Sebastian Bach verwundert die Augen gerieben haben. Denn mit Diskussionen über die Frage, ob sich die Thomasschule mehr in den Dienst der Wissenschaft, des städtischen Gemeinwohls oder der Kirchenmusik zu stellen habe, hatte er, der ehemalige Köthener Hofkapellmeister, sicherlich im Traum nicht gerechnet. Und so verfolgte er zunächst die Strategie, die Probleme gewissermaßen wegzukomponieren. Bach schuf für gut 3 Jahre Woche für Woche neue Kantaten. Dazwischen die Johannespassion und die Matthäuspassion und prachtvolle lateinische Kirchenmusik. Meisterwerke im Wochentakt. Allesamt komponiert auf einem unfassbar hohen Niveau und augenscheinlich ohne jede Rücksicht auf die Fähigkeiten seiner Musiker. mit den Werken zu überzeugen und an den Werken zu wachsen, das muss der Anspruch an ihn selbst, an seine Interpreten, aber auch an seine Vorgesetzten gewesen sein. Denn sicherlich hoffte Bach insgeheim, er würde mit seinen einzigartigen Kunstwerken auch diejenigen im Rathaus für seine Sache einnehmen, denen das städtische Gemeinwohl wichtiger erschien als das sängerische Potenzial im Thomanerchor. In seinen Anfangsjahren kam Bach zugute, dass der langjährige Vorsteher der Thomasschule, heute würden wir sagen der Geschäftsführer und Referent im Stadtrat für die Angelegenheiten der Thomasschule, ein gewisser Gottfried Konrad Lehmann, anscheinend in der Lage war, zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen von Stadtrat und Schule zu moderieren. Zumindest waren unter den 40 Knaben, die zwischen 1724 und 1728 Thomas-Alumnen wurden, lediglich 6 Leipziger. Dies änderte sich aber, als Lehmann im Dezember 1728 starb und Christian Ludwig Stieglitz als neuer Schulvorsteher eingesetzt wurde, ein gelehrter, jedoch völlig amusischer Jurist, dessen Hauptanliegen es war, die Thomasschule endlich in eine nach außen strahlende Gelehrtenanstalt zu verwandeln und für Kinder bedürftiger Leipziger Familien zu öffnen. Bach und der greise Rektor Johann Heinrich Ernesti rochen den Braten. Gleich nach Stieglitz' Amtsantritt betonten sie, dass es im neuen Schuljahr unabdingbar sei, sämtliche freien Internatsplätze mit musikalischen Talenten zu besetzen, denn unter den 10 abgehenden Schülern waren manche Leistungsträger des Chors. Bach prüfte penibel die sängerischen Fähigkeiten aller 27 Bewerber und erstellte eine Rangliste.
Diejenigen Knaben, so bei itziger Vakanz auf die Schule zu St. Thomae als Alumni rezipiert zu werden verlangen, sind folgende. Als zunächst zur Musik zu gebrauchende Sopranisten. Erstens und zweitens Christoph Friedrich Meissner von Weißenfels und Johann Tobias Krebs aus Buttstedt, ihres Alters 13 Jahre, haben gute Stimmen und feine Profektus. Drittens Johann August Landvogt von Gaschwitz, seines Alters 13 Jahre, hat eine passable Stimme und die Profektus sind ziemlich. Achtens Johann Georg Leck aus Leipzig, seines Alters ebenfalls 13 Jahre, dessen Stimme ist etwas schwach und die Profektus sind geringe. So dann diejenigen Knaben, so nichts in Musizis prästieren. Johann Tobias Dietze aus Leipzig. Gottlob Michael Winzer aus Leipzig. Johann David Bauer aus Leipzig. Johann Georg Pfeil aus Leipzig. Gottlob Ernst Hausius aus Solichau. Johann Gottlob Zeimer aus Leipzig, Johann Gottfried Berger aus Bitterfeld, Johann Gottfried Eschner aus Leipzig. Lehre meine schwachen Seiten, deine Kraft und Lob ausbreiten.
Der Schulvorsteher Stieglitz konnte oder wollte die endgültige Auswahl der Alumnen nicht allein entscheiden. Er brachte die Angelegenheit im Mai 1729 in den Stadtrat und der verordnete Anfang Juni zwar die Aufnahme von Bachs fünf Favoriten, jedoch gingen die übrigen fünf Plätze an mittellose Einheimische, denen der Kantor zuvor jegliche musikalische Eignung abgesprochen hatte. Ein Jahr später, im Juni 1730, wiederholte sich das Prozedere. Erneut setzte der Stadtrat dem Kantor zur Hälfte Knaben vor, die alles andere, nur eben kein Talent zum Singen hatten.
Oh, diese Narren, diese vermaledeiten Narren! Kirchenmusik zur Ehre Gottes und zur Zierde der Stadt wollen sie haben, die Herren Politici, aber den Kantor an der ausgestreckten Hand verhungern lassen. Es ist wirklich unfassbar. Ich komponiere mir Woche für Woche die Seele aus dem Leib, schreibe mir die Finger wund und was ist der Lohn? Knaben, die keine brauchbaren Stimmen und wenig Profektus haben und die mir nun jahrelang den Chorus Musicus bevölkern. Und die Gelder für die musizierenden Studiosi hat mir der Herr Gevatter Bürgermeister auch noch gestrichen. Favorable Station, angenehmes Pleis, Athen, hart, dass ich nicht lache. Wenn es bei der itzigen Praxis bleibt, ach mein Sinn, dann muss ich schleunigst das Reis ausnehmen. Ich habe genug!
Wir können nur vermuten, wie Bach tatsächlich auf die neue Situation reagierte. Legte er demonstrativ die Komponierfeder nieder? Oder ließ er die Thomaner im Gottesdienst nur noch schlichte Choräle singen? Erstaunlich ist jedenfalls, dass sich aus den Jahren 1729 und 1730 fast keine neu komponierten Kantaten Bachs belegen lassen und dass in den wenigen erhaltenen Stücken, anders als in Bachs älteren Kantaten, der Chor nur schlichte Choräle zu singen hat. Erstaunlich ist ebenfalls, dass Bach am Karfreitag 1730 die Lukas-Passion eines unbekannten Komponisten auf die Pulte legte, ein Werk, das von einfachen Chorälen dominiert wird und dessen Darbietung seinerzeit in einem merkwürdigen Kontrast zu den vorangegangenen Passionsaufführungen gestanden haben muss. Jedenfalls muss Bach damals überdeutliche Zeichen des Protests ausgesendet und sich zugleich ziemlich undiplomatisch verhalten haben. Denn die erhaltenen Sitzungsprotokolle des Stadtrates geben zu erkennen, dass er in den Augen der Ratsherren binnen kürzester Zeit zum, Zitat, widerwärtigen und unfleißigen Kantor mutierte. Anfang August 1730 lieferte sein Verhalten sogar Anlass für eine ausführliche Diskussion im Ältestenrat.
Meine Herren, Sie alle wissen, der Herr Bach führet sich itzo nicht auf, wie es einem Kantor gebührt. Er ist jüngsthin ohne genommenen Urlaub verreist, hat einige Chorschüler ohne mein Wissen aufs Land geschickt. Ich mag gar nicht aufzählen, was er noch alles getan. Ist er zu admonieren oder soll er mit einem Verweis bestraft werden? Was schlägt der Herr Schulvorsteher Stieglitz vor?
Aber, Herr Bürgermeister, natürlich ist er mit einem Verweis zu strafen. Ist es denn zu glauben? Der Herr Kantor tut nicht allein nichts, sondern er erklärt nicht einmal, warum er nichts tut. Sogar die Singestunden in der Schule hat er eingehen lassen, anderer Beschwerden zu geschweigen. Kurzum, eine Änderung ist dringend nötig. Ich lasse ihm ja jedes Mittel gefallen. Allein mit dem widerwärtigen Herrn Kantor muss es doch endlich einmal brechen.
Man könnte dem Herrn Kantor die Besoldung verkümmern. Das hat noch jeden zur Vernunft gebracht.
Ein braver Vorschlag, Herr Prokonsul. Am Gelde hängt's, das Gelde lenkt's. Andere Mittel dürften jedenfalls nichts nützen, meine Herren, weil der Herr Kantor inkorrigibel ist.
Himmelreise, welcher Bibel, Himmelreise, welcher Bibel fällt in meine Trauertur.
Leipzig, den 23. August 1730. Kurzer, jedoch höchst notwendiger Entwurf einer wohlbestallten Kirchenmusik, nebst einigem unvorgreiflichen Bedenken von dem Verfall derselben. Aufgesetzt von Johann Sebastian Bach, Directore Cori Musici Liciensis. Die Anzahl derer Alumnen der Thomasschule ist 55. Diese werden eingeteilt in 4 Chöre, nach denen 4 Kirchen, worin sie teils Kantaten musizieren, teils Motetten und teils Choräle singen müssen. In denen 3 Kirchen, als zu St. Thomas, St. Nikolai und der Neuen Kirche, müssen die Schüler alle musikalisch sein. In die Peterskirche kömmt der Ausschuss, nämlich die, so keine Musik verstehen, sondern nur notdürftig einen Choral singen können. Zu jedwedem musikalischen Chor gehören wenigstens 12 Sänger. Machet demnach der Numerus, so musikam verstehen müssen, 36 Personen aus.
Bach reagiert auf die Kritik aus dem Rathaus mit einer umfangreichen Denkschrift, seinem berühmten Entwurf einer wohlbestallten Kirchenmusik. In dem 10-seitigen Dokument rechnet er den Ratsherren nüchtern vor, welche personelle Grundausstattung die Leipziger Kirchenmusik unbedingt benötigt, macht aber zugleich unmissverständlich deutlich, wohin es der Stadtrat mit der neuen Aufnahmepraxis der Thomas-Alumnen inzwischen gebracht hatte.
Denn es ist gar wohl zu begreifen, dass ein Knabe so gar nichts von der Musik weiß, ja nicht einmal eine Sekundam im Halse formieren kann, konsequenter niemals zur Musik zu gebrauchen sei.
Zu allem Überfluss, so beklagt es Bach weiter, habe ihm der Stadtrat jüngst, seit er Anfang 1729 nebenberuflich das studentische Collegium Musicum in Zimmermanns Kaffeehaus übernommen hatte, auch noch die städtischen Prämiengelder für die Mitwirkung von Studenten bei der Kirchenmusik gestrichen. Denn
da nun dergleichen Ratsmittel mir sukzessive gar entzogen worden, so hat sich hiermit auch die Willfährigkeit der Studenten verloren. Denn wer wird umsonst arbeiten oder Dienste tun?
Am Ende seiner Denkschrift listet Bach alle gegenwärtigen Alumnen namentlich auf, eingeteilt in 3 Kategorien. In Summa, Zitat, 17 zur Musik zu Gebrauchende, 20 Motettensinger, so sich noch erstlich mehr perfektionieren müssen, und 17 Untüchtige zur Musik nicht zu Gebrauchende. Schaut man genau hin, stellt sich heraus, allein 11 der Untüchtigen waren Leipziger. Bach resümiert daher reichlich desillusioniert.
Der Schluss ist demnach leicht zu finden. Dass bei zäsierenden Honorarii für die Studiosi und weiterer Aufnahme untüchtiger Alumni in die Schule mir die Kräfte benommen werden, die Musik in besseren Stand zu setzen.
Bachs Befreiungsschlag misslang. Sein Schreiben ging zwar im Rathaus ein, aber es wurde hier nie diskutiert, sondern anscheinend direkt zu den Akten gelegt. Und so war Bach im Sommer 1730, nach 7 Jahren im Thomaskantorat, an einem Tiefpunkt angelangt. Die durch die Schulordnung legitimierte neue Aufnahmepraxis der Alumnen muss in seinen Ohren wie ein unerträgliches Echo auf den einzigartigen kompositorischen Ertrag seiner ersten Leipziger Jahre geklungen haben. Und gewiss ließ sie ihn Schlimmes ahnen. Denn bei 55 Sängerknaben und jährlich etwa 9 frei werdenden Plätzen im Alumnat war für ihn absehbar, dass das Fundament seines Wirkens, nämlich die grundsätzliche Musikalität der Thomaner, binnen kürzester Zeit wegbrechen würde. Und spätestens dann wäre er als Thomaskantor auf verlorenem Posten. Kein Wunder also, dass Bach nun ernsthaft einen Weggang aus Leipzig ins Auge fasste. Wenige Wochen nach dem Verfassen des Entwurfs schrieb er deshalb einen niederschmetternden Brief an seinen alten Schulfreund Georg Erdmann.
Wohlgeborener Herr Erdmann, lieb werter alter Schulkamerad, es werden fast 4 Jahre verflossen sein, da Sie verlanget von mir ein Mehreres zu hören. Von Jugend auf sind Ihnen meine Fata bestens bewusst, bis zu der Zeit, so ich von Weimar als Kapellmeister nach Köthen zog, Daselbst hatte ich einen gnädigen und die Musik sowohl liebenden als kennenden Fürsten und vermeinete, meine Lebenszeit allda beschließen zu können. Es musste sich aber fügen, dass ich 1723 zum Kantor an der Thomasschule allhier berufen wurde. Ob es mir nun zwar anfänglich gar nicht anständig sein wollte, aus einem Kapellmeister ein Kantor zu werden, wurde mir diese Station doch als dermaßen favorabel beschrieben, dass ich es endlich in des höchsten Namen wagete und mich nach Leipzig begab. Hier selbst bin ich nun nach Gottes Willen an noch beständig. Da ich aber nun erstens finde, dass dieser Dienst bei weitem nicht so erklecklich, als man ihn mir beschrieben, zweitens viele Einnahmen dieser Station entgangen sind, drittens Leipzig ein sehr teurer Ort ist und viertens hier eine wunderliche und der Musik wenig ergebene Obrigkeit herrscht, ich mithin fast in stetem Verdruss, Neid und Verfolgung leben muss, also werde ich genötiget, meine Fortun anderweitig zu suchen. Sollten Sie also vor einen alten, treuen Freund in Danzig eine konvenable Station wissen oder finden, so ersuche ich ganz gehorsamst, vor mich eine hochgeneigte Rekommendation einzulegen. Leipzig, den 28. Oktober 1730, euer gehorsamst ergebenster Diener, Johann Sebastian Bach.
Hätte Bach mit seiner Suche nach einer gleichwertigen Stelle Erfolg gehabt, wäre die Leipziger Musikgeschichte sicherlich anders verlaufen und das Schicksal der Musikschule St. Thomas sicherlich besiegelt gewesen. Doch dem Deus ex machina in einer Barockoper gleich, tauchte im Herbst 1730 ein neuer Rektor in der Thomasschule auf. Der konnte die Konflikte zwar nicht sämtlich in Wohlgefallen auflösen, jedoch gelang es ihm, zwischen dem inkorrigiblen Kantor und seiner wunderlichen, der Musik wenig ergebenen Obrigkeit zu moderieren und Kompromisse zu erreichen. Vor allem aber brachte er seinem Freund Bach wieder den notwendigen Respekt vor dessen Arbeit entgegen. Doch diese Geschichte, verehrte Hörer, wollen wir in der nächsten Folge erzählen.